Eine neue Folge, Gelegenheit macht Dieb, euer neuer, nicht euer neuer, sondern euer Lieblingspodcast, wenn es darum geht, die alltäglichen Themen auf den Tresen zu werfen und von zwei, ja, von euren zwei Legionellen des Vertrauens diskutiert haben zu wollen. Ihr müsst verstehen, heute sind es 34 Grad in Hamburg. Ich entschuldige mich jetzt schon für etwaige Gehirnausfälle, für Sprachfehler. Nehmt es uns nicht krumm. Wir sitzen hier. Ich sitze nur mit einer Boxershort bekleidet hier in Hamburg. Brudi, wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich kann das ja leider sehen, dass du nur mit Boxershorts bekleidet da sitzt.
Leider?
Ja, ey, also ich finde ganz ehrlich, das muss man mal vorwegschieben. Jegliche sprachlichen oder auch gedanklichen Ausfälle heute sind uns zu verzeihen. Das finde ich, sollte man auch so im Geschäftsleben und allgemein im Privatleben alles ab. Ich sage 32 Grad oberhalb, keinerlei Erwartung mehr an menschliche Intelligenz. Einfach abgeben, das ist fein. Also alles, was du heute sagst, ist fein. Du hast quasi den ultimativen Freifahrtschein, dich zu verhaspeln, völlig fragwürdige Takes rauszuhauen und danach zu denken, was war das heute? Also ich möchte eigentlich so wie, weiß ich nicht, jetzt müsste man einen Witz machen, so wie Till Schweiger immer oder so.
Nee, wie so ein CDU-Politiker bei Markus Lanz oder so.
Genau, so ein Ding. So ein Ding. So wie Jens Spahn jedes Mal, wenn er eine Kamera in seinem Gesicht hat. Ja, so ein Ding. Nee, eigentlich möchte ich dass die Zuhörenden so leicht verstört und verklatscht aus dieser Episode gehen und sich so ein bisschen fragen, was haben die Jungs da heute geredet? Perfekt. Also das ist so ein bisschen die Erwartungshaltung. Weil ich sag's dir, ne, ich hab's schon mal gesagt, ich öle auf einem Level. Mhm. Ich war jetzt gerade duschen, könnte man eine Stunde drüber reden, ob das ein Fehler war oder nicht. Bei 35 Grad so am helllichten Tag. Wir nehmen heute
Dusche trotzdem warm dann eigentlich?
Ja, leider ja. Ich bin wirklich notorischer Warmduscher. Ich bin Heißduscher, muss ich ehrlich sagen. Und selbst im Sommer ist das irgendwie so mein Ding. Also es ist wirklich, wenn du, müsste man mal filmen, wenn du so die Badezimmertür aufmachen würdest, kurz nachdem ich geduscht habe, ist unglaublich. Da drin ist, du siehst gar nichts, alles ist beschlagen, es dreht völlig durch, weil ich nahezu mit kochendem Wasser, würde ich sagen, dusche. Ich weiß nicht, ob das hilft. Man hört ja immer sowas wie, wenn es warm ist, soll man warm duschen, wenn es kalt ist, soll man kalt duschen, weil der Körper dann so gegenreguliert und so. Ist, glaube ich, völliger Mythos. Also
glaube ich auch. Ja. Ich habe es mal ausprobiert, ich habe gemerkt, nee, irgendwie...
Ja, ist, glaube ich, völliger Unsinn, ne? Ja. Naja, aber ansonsten geht's mir sehr gut. Ich habe im Gegensatz zu dir, der sich ein Bierchen, allerdings eins ohne Dampf gönnt, glaube ich, habe ich hier so ein Käffchen, weil wir sind genau an dieser Übergangszeit, finde ich, im Tag, wo man überlegt, ob man noch einen Kaffee trinkt oder schon ein Bier. Das ist ja so eine halbe Stunde, wo das so ineinander übergeht. Und ich habe mich jetzt ausnahmsweise noch für einen Kaffee entschieden, was auch daran liegt, dass ich noch ein bisschen arbeiten muss danach wahrscheinlich. Aber freue mich riesig, heute mal wieder mit dir digital zusammengefunden zu haben und uns heute mal einem Thema zu widmen, was ein bisschen auf den ersten Blick weniger deep ist als sonst. Mal gucken, wie tief in den Marianengraben man da trotzdem so reinspringt am Ende. Vielleicht sind wir heute auch einfach nur so im Nichtschwimmerbecken im Freibad Hagen. Kann auch sein.
Ist auch voll okay.
Zeit.
Ist auch voll okay. So ist es. Ist auch voll okay. Also ich erinnere mich an meine Zeiten früher in Lüchow im Schwimmbad. Das war manchmal auch ganz gut, wenn man den Grund gesehen hat. Also
sag mal kurz, was warst du für ein Schwimmbadgänger? Warst du der Typ, der Krampen vom Fünfer geballert hat, um so ein bisschen zu beeindrucken? Warst du der Beachvolleyball gespielt hat? Hast du eigentlich nur geschlafen? Hast du eigentlich nur Pommes gegessen? Also was warst du so für ein Typ?
Also vieles von dem, was du aufgezählt hast. Geil. Nein, ich würde sagen, ich war früher schon eher derjenige, der ganz viel Fußball gespielt hat, auf diese kleinen Metalltore. Da haben wir halt dann immer jung gegen alt gespielt oder was auch immer. Manchmal habe ich mir eine Socke rechts übergezogen, weil es einfach zu doll wehgetan hat, gebe ich zu. Aber dann irgendwann war man so voll geschwitzt und dann ist man halt in dieses... Meistens sollte man duschen gehen vorher, wir haben es natürlich nie gemacht.
Natürlich nicht.
Und also ich war echt kein guter Schwimmer, war nie ein guter Schwimmer und ich war auch vor allem nie gut vom Brett. Meine Jungs haben immer die Saltos vom 3-Meter-Brett gezogen und ich habe immer so maximalen Körper vom 1-Meter-Brett gemacht. Also ich habe auch mal ein Salto geschafft, glaube ich, aber ich war echt kein guter Schwimmer und ich war immer ein bisschen neidisch auf die Jungs, die dann schon da irgendwie die heftigsten Moves vom 3-Meter-Brett gezaubert haben und ich dachte mal so, wie zur Hölle machen die das?
Ich fand das auch mal faszinierend. Also ich war gar nicht so viel im Schwimmbad, bin auch bis heute ein katastrophaler Schwimmer. Also ich kämpfe da wirklich, sobald ich quasi nicht mehr stehen kann im Wasser, ist es Überlebenskampf bei mir. Also das hat dann auch nichts mehr mit Sport oder mit, weiß ich nicht, Freude oder so zu tun. Es geht einfach nur darum, nicht abzusaufen. So, ich weiß nicht, warum. Ich habe irgendwie anscheinend diesen natürlichen Auftrieb, den manche Leute haben. Ich habe ihn nicht. Ich bin wie so eine Keine Ahnung, also nicht wie so eine Boje, sondern das Gegenteil einer Boje. Ich bin so ein Anker. Ich werde einfach noch, also ich gehe quasi automatisch nach unten. Das ist ganz furchtbar. Und ich weiß, ich war früher immer häufig in diesem Waldfreibad Bienenbüttel. Das wirst du auch noch kennen.
Ja, ja.
War ja bei
ja.
uns in der Nähe. Wird wahrscheinlich von den Hörenden, werden es genau zwei Leute kennen. Aber war immer irgendwie geil. Und ich weiß auch, ich habe das immer, ich saß wirklich zeitweise einfach am Rand und habe mir dieses Schauspiel angeguckt, wo so aus meiner POV, ist glaube ich völlig verklärt, aber aus meiner POV so Bündnis 1,90, die Hünen, lange blonde Haare, Surfer-Typ, ja, irgendwie, weiß ich nicht, Muschelkette um den Hals, so ein selbstgeflochtenes Fußbändchen rund um die Füße, ja, also so ein Kurt Cobain in riesig mit einem Astralkörper, da oben auf dem Dreierstand, was ja noch ein Brett war und nicht einfach ein Turm sozusagen, da konnte man ja noch federn und gefühlt wirklich 75 Sekunden lang einfach nur quasi hoch und runter gesprungen ist auf dem Brett, um möglichst viel Höhe zu gewinnen. Dabei immer ein Bein so ein bisschen angewinkelt. Ist trotzdem immer geschafft, genau auf dieser Kante zu landen. Und dann, ich glaube, es ist völlige Einbildung, ne? Aber wirklich in meiner Erinnerung, dann hochgegangen ist, einen siebenfachen Auerbach mit drei Schrauben und wirklich da unten reingetaucht. Und man stand da unten und dachte, eigentlich hätte ich auch Bock gehabt zu springen, aber das Thema ist halt jetzt ist so erledigt, weil kannst ja. du nicht mehr. Du kannst es einfach nicht mehr machen. Ne? Also das ja. war so meine Schwimmbaderfahrung. Und dann immer dieser überall in der Luft liegende Pommes-Schranke-Geruch.
Das ist
oh,
es halt.
Herrlich.
Also Traum. Das vermisse ich auch hier in meiner Gegend. Jetzt in Hamburg haben sie tatsächlich ein Schwimmbad abgerissen vor ein paar Jahren. Und da war ich
Danke, Merkel.
Wirklich gerne. Danke, Merkel. Und aber genau dieser latente Pommesgeruch, der in der Luft liegt. Und dieses, ja, das ist einfach ein sehr geiles Wohlfühlgefühl, was ich, muss ich sagen, ab und zu echt vermisse.
Ist geil.
Genau, aber es ist manchmal einfach pures Entertainment, wenn man im Schwimmbad ist, weil natürlich auch alles zusammenkommt. Das ist schon crazy. Übrigens, apropos Entertainment, das war eine super Überleitung zu unserem heutigen Thema.
Ich wollte gerade genau das Gleiche sagen. Ich wollte auch gerade, hast du so ein Segway gebaut? Ich weiß nicht, ob oder? Beabsichtigt oder nicht, aber ja, jetzt komm, aber du hast die Vorlage gemacht, jetzt schieb ihn auch rein. Ich halte mich zurück.
Apropos Entertainment, vielen Dank, Brody. Du warst immer schon der Assist-Geber auch beim Fußball früher. Genau, wir wollen uns nämlich heute mit dem glorreichen Thema Reality-TV Trash-TV auseinandersetzen. Und genau, die eine Frage wäre natürlich schon, wo ist überhaupt die Unterscheidung? Was ist Trash, was ist Reality? Aber ganz grob zum Einstieg erstmal an dich die Frage, ja, warum wollen wir uns überhaupt diesem Thema widmen? Was ist für dich daran interessant? Wie hast du dich dem überhaupt so gewidmet? Was ist das für dich?
Du hast es vorgeschlagen, ehrlich gesagt. Irgendwie ja, kam es die aus Frage dir raus. Nee, irgendwie, wie immer, wir hatten so eine Shortlist an Themen und hatten eigentlich ein anderes, ein bisschen potenziell schwereres, marianengrabenhafteres Thema irgendwie parat. Und dann sind wir auf einmal auf den Trichter gekommen und ich fand es irgendwie intuitiv, um kurz einen Recap zu unserer letzten Episode zu machen, glaube ich, müsste die letzte gewesen sein, hatte ich irgendwie total das Gefühl, das ist irgendwie cool. Das ist so auf den ersten Blick leicht, es steckt aber. Und wenn man da so eine Viertelstunde drüber nachdenkt, steckt ja wahnsinnig viel drin. Ne? Also logischerweise werden wir da wieder so eine kleine Rundumreise machen. Ich finde es total interessant, weil auch da wieder, das haben wir ja häufig irgendwie beobachtet oder besprochen, dass sich so mein Verhältnis dazu komplett verändert hat. Also ne, das hatten wir bei diversen Themen schon. Und bei dem, ich bin gerade noch so in dem Veränderungsprozess, würde ich sagen. Ich bin noch nicht fertig damit. Wann ist man das schon? Ich bin noch relativ früh in dem Prozess der Annäherung an dieses Entertainment-Format. Ob man es jetzt Reality oder Trash-TV nennt, finde ich, ist ja direkt schon mal eine erste Frage, ehrlicherweise. Weil irgendwie, wir waren gedanklich beim Thema Trash-TV und das Erste, was ich dachte, ist, warum nennt man das eigentlich so? Das ist mega abwertend. Also so, was, ne, da steckt ja schon total viel drin, warum Müll? Also vor allem, wenn man es rein sprachlich nimmt. Ich würde sagen, das englische Wort Trash ist noch härter als das deutsche Wort Müll. Weißt du? Also ja. Trash ist schon so, da steckt schon saftig viel Wertung drin im Englischen so. Ja. Und echt auch eine ordentliche Abwertung. Und das fand ich direkt mal irgendwie seltsam. Ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt definitorisch eine offizielle Abgrenzung zwischen Trash und Reality-TV gäbe oder ob das irgendwie so ein bisschen das Gleiche ist. Aber ich glaube, jeder weiß, über welche Art von Format wir reden. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich würde uns, glaube ich, allein des Respektes halber würde ich uns empfehlen, dass wir es vielleicht Reality-TV und nicht Trash-TV nennen, weil ganz ehrlich, das irgendwie, weiß nicht, Müll finde ich wirklich ein hartes Wort, oder?
Ja, gehe ich mit. Ich glaube halt tatsächlich, dass das eher so eine so eine historische Entwicklung ist. Also ich glaube, angefangen Reality-TV und dann irgendwann hat es sich zu Trash, also Trash-TV ist für mich ein jüngerer Begriff, so ja, aus meiner Perspektive aus, hat sich einfach so jetzt ergeben dadurch, dass ja so extrem viele neue Formate aus dem Boden gesprießt sind. Und ja, ich glaube, daher kommt das. Ja, aber wie bin ich aufs Thema gekommen? Im Grunde, ich kann ja mal kurz ein bisschen ausholen. Also Lara und ich gehen ja ab und zu spazieren oder wenn wir einkaufen gehen und wir reden ab und zu so über potenziell neue Themen, die wir hier beschnacken können. Und Lara ist auf jeden Fall ein riesen Reality-Fan. Grüße gehen raus ins Wohnzimmer. Und ich bin, würde ich sagen, der klassische Boyfriend, der anfangs total verächtlich darauf geguckt hat und gesagt hat, ah ja, komm, das ist irgendwie, das steht symbolisch für den Werteverfall der Gesellschaft. Irgendwie absolut unterirdisch und menschlich überhaupt nicht empfehlenswert, was da gezeigt wird und so. Ja, mittlerweile stehe ich ab und zu in der Küche beim Kochen und frage, welches Format gucken wir denn heute? Also ich habe da auch eine krasse Transition durchgemacht und das ist tatsächlich irgendwie ein sehr spannendes Thema, weil sich in diesen Formaten so ganz viel Gesellschaft in der Nutshell auch ab oder widerspiegelt und natürlich auch ganz viele Konflikte ausgetragen werden, aber da kommen wir gleich noch zu, wie das im Konkreten ausschaut. Es ist einfach ein sehr, sehr interessantes Format insgesamt, finde ich, und wir haben dann einfach gedacht, hey komm, das wäre doch irgendwie ein spannendes Thema, was wir zwei Halunken hier mal besprechen können. Und so ist es eigentlich dazu gekommen, dass ich jetzt auch gedacht habe, ne, man könnte mal drüber schnacken, und ich bin gespannt, wo uns die heutige Episode so hinführt. Und würde dich erstmal fragen, was ist denn das letzte Format, was du denn so gesehen hast? Du hattest mir schon erzählt im Vorgespräch, dass du gerade diese Cowlitz Brothers schaust. Da weiß ich gar nicht, ob man das als Trash-TV nennen würde, aber wahrscheinlich schon, oder?
Also als Trash finde ich auf gar keinen Fall, aber als Reality-TV würde man das vermutlich nennen. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also um mal den Bogen andersrum aufzumachen, ich glaube, das erste ganz klassisch, bin ja 1988er Jahrgang, deswegen war das, glaube ich, genauso unsere Zeit. Ich habe natürlich Big Brother die erste Staffel geguckt. So, ne? Das war ja, glaube ich, in Deutschland so der offizielle vermeintliche Start des Reality-TVs mit, wie hießen sie alle, Slutko und Jürgen und ich weiß gar nicht, ob das die erste Staffel war, aber ich glaube ja, mit allem, was da drumherum entstanden ist. Dann bin ich relativ schnell ausgestiegen, aber ich habe damals tatsächlich die erste Staffel auch komplett geguckt. Also da war ich auch voll drin, weil ich glaube, das war damals ehrlicherweise aber auch ein bisschen so ein Zeitgeist-Ding. Ne? Das war neu, das haben irgendwie alle geguckt, das hatte fast so ein bisschen was wie Wetten, das im Sinne von, wenn du es nicht geguckt hast, hattest du das Gefühl, du hast quasi popkulturell überhaupt keine Teilhabe, du kannst gar nicht mitreden, ne? Weil montagmorgens im Büro oder damals nicht im Büro fairerweise, sondern in der Schule oder in der Fußballkabine oder wo auch immer, war das halt Gesprächsthema Nummer eins. Ne? Das hatte fast ein bisschen was von der Notwendigkeit, das zu gucken, um irgendwie nicht abgehängt zu sein. Ne? Und ich glaube, deswegen habe ich das damals geschaut. Ich weiß, dass ich es, ist zwar Ewigkeiten her, ich weiß, dass ich es total abstoßend fand am Anfang. Nicht, weil ich die Leute abstoßen fand, sondern für mich, weil ich diesen, das ist ja direkt mal das erste Thema, mit dem man da einsteigen kann. Also ich glaube, ein wesentlicher Treiber, das zu gucken, oder zumindest könnte man unterstellen, ist dieser klassische Voyeurismus, ja. Und das habe ich nicht. Also das fällt mir total schwer. Ich kriege jetzt noch, ich weiß nicht, du kannst es nicht sehen in der Kamera, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Ne? Einfach dieses, mich selber dabei zu beobachten, wie ich da sitze und Leuten dabei zuschaue, wie sie, was weiß ich, auf dem Sofa sitzen und irgendwie komische zwischenmenschliche Dispute austragen oder anfangen rumzumachen oder keine Ahnung was, irgendwelche Regeln zu brechen oder hast du nicht gesehen, ne? Ich weiß, dass das für mich eine große Überwindung war, das überhaupt zu gucken. Und dann ist das aber schon relativ schnell und das ist sozusagen in a nutshell das, was während der ersten Big Brother Staffel passiert ist, passiert mir jetzt auf so ein 20-Jahres-Skala quasi auch. Ich habe das immer total belächelt am Anfang und mich total drüber erhoben, glaube ich, und gesagt, sowas guckt man nicht, was ist das, ist was für Idioten, so, ich gucke was mit Anspruch und hast du nicht gesehen? Also wirklich so super unsympathische Haltung dazu gehabt, die aber, glaube ich, viele hatten am Anfang, ne? So dieses, was ist das für ein, also klassischerweise, was ist das für ein Müll? So, ne? So eine Scheiße gucke ich nicht. Was soll das so? Ich gucke bessere Sachen. Ich bin was Besseres, weil ich bessere Formate gucke. Qualitätsfernsehen oder so. Ne? So eine richtige Scheißhaltung hatte ich dazu, glaube ich, am Anfang. Und jetzt mittlerweile muss ich auch sagen, ich bin wahrscheinlich noch nicht so im Lager wie Lara, aber ich habe da absolut auch zwischenzeitlich hatte ich eher Verständnis dafür entwickelt. Mittlerweile würde ich sagen, habe ich absolut meine Freude daran gefunden. Also, ne, ich bin da ziemlich in so einer, auch in so einer Entwicklung, glaube ich. Und ich weiß aber, dass ich diesen Voyeurismus immer schon schwierig fand und bis heute schwierig finde. Also das ist irgendwie ist ja keine Emotion, ne? Aber sozusagen ein Zugang zu etwas, den ich nicht so sehr habe. Also hast du das? Mhm. Guckst du das deshalb? Könntest du überhaupt sagen, warum du das guckst aktuell?
Ja, ich, also ich, also klar, ich sehe das ähnlich wie du, auch mit diesem Voyeurismus, das ist irgendwie was, was auf den ersten Blick erstmal was ist, wo ich denke, interessiert mich eigentlich auch nicht so viel. Also mich interessiert jetzt auch nicht so viel, also mich würde es nicht so interessieren, wenn ich irgendeinen Hans und Franz dort sitzen sehen würde, der jetzt einfach nur da auf dem Sofa sitzt und nichts macht, so ja. Wie bei Big Brother früher. Das fand ich, also Big Brother finde ich jetzt zum Beispiel auch nicht so mega spannend. Aber die neueren Formate, die kommen ja vor allem damit um die Ecke, dass die auch so Challenges drin haben, so Spielformate, ja. Dass die auch natürlich untereinander, also die wissen natürlich alles, die gefilmt werden, und das sind natürlich auch teilweise schon Vollprofis mittlerweile. Also die sind, die wandern, ja,
die, die wandern durch die Formate wie
so eine Bingo-Karte, ne? Ja, ist wirklich so. Und mittlerweile weiß ich auch irgendwie, wer bin ich, dass ich deren Job beurteilen kann. Also ja. Who am I to judge, so, weißt ja, du, die machen das, das ist für die ein Job, so, das ist für die auch irgendwie, ja, natürlich eine totale Überinszenierung, die da stattfindet, aber irgendwie, für mich ist vor allem spannend, auch jetzt aus soziologischer Sicht zu sehen, wie werden gewisse Rollenideal oder Geschlechterideale ausgetragen. Es geht zum Beispiel ganz oft in vielen Folgen darum, dass wenn jetzt ein Typ, wenn jetzt ein Typ irgendwie, keine Ahnung, die haben ja dann teilweise, es geht ja auch wirklich, müssen wir ja nicht mit dem heißen Brei rumreden, es geht viel um Sexualität, es geht um triebgesteuertes Dasein so und keine Ahnung, dann hat der eine Ronny mit der einen Olga irgendwas gehabt so und 5 Minuten später macht er mit der Jenny rum und dann ist natürlich die Olga total abgefuckt so und sagt und spricht ihm sofort die Männlichkeit ab. Also ja. Das wird dann halt, ja. Das geht dann halt so ruckzuck, ja, ja. Und das Spannende ist einfach zu sehen, wie werden eigentlich gewisse auch Ideale oder Rollen und Normvorstellungen, die in der Gesellschaft der Ehe stattfinden, in diesem kleinen Subkontext ausgehandelt. Und ich würde den Menschen auch jetzt nicht unterstellen, dass die das alles nur irgendwie sich vorausgedacht haben, sondern ich würde ihnen schon eine gewisse Authentizität in ihrem Handeln unterstellen. Und ich glaube, das macht es dann wirklich auch irgendwie für mich interessant, ich glaube auch für viele Zuschauer, dass man merkt, wie handeln die jetzt eigentlich die Konflikte aus? Und am Ende geht das auch, und das habe ich auch in so einem, ich habe mich ein bisschen jetzt damit beschäftigt vorher, im Grunde geht es um die Vergewisserung der eigenen Werte, auch wenn man das sieht, ja. Glaube ich, ob man es will oder nicht. Man würde dann für sich sagen, dem Moment, dem Konflikt, nee, hätte ich jetzt anders gelöst. Weil das ist natürlich teilweise so absurd übertrieben, teilweise auch banal, aber gerade diese Banalität des Konfliktes manchmal ist vielleicht was auch das eigene Gehirn ein bisschen entspannt. Also so wie Leute früher ins Kolosseum gegangen sind und sich die Gladiatoren angeguckt haben, natürlich, die haben sich dann ermordet, das ist ein bisschen schlimmer so, aber diese Ersatzkonflikte, die man sich anguckt, ich glaube, das ist schon was im Menschen irgendwie scheinbar was Positives auslöst so und ich weiß nicht, ob es bei mir jetzt so krass das ist. Ich glaube, in erster Linie ist es das, was ich vorhin meinte mit diesem dass diesen Austragen von Konflikten oder auch wie die halt in den Spielen miteinander umgehen und so, dass sich daran einfach ganz viel zeigt, was in der Gesellschaft natürlich irgendwie eine Rolle spielt und was ich erstmal soziologisch interessant finde, aber auch teilweise einfach super amüsant, weil die Umgangsweisen natürlich sehr speziell sind teilweise. Also weißt du, wie ich meine?
Ja, voll. Also ich glaube, man kann ja fast sagen, dass es als Soziologe eigentlich fast schon deine Pflicht ist, solche Formate zu gucken. Weil, also ne, durch eine soziologische Brille ist da ja wahnsinnig viel drin. Und ich glaube schon, dass da total viel ein großer Teil des Geheimnisses in dieser Alltäglichkeit liegt. Ne? Also klar, du könntest ja auch sagen, ich gucke jetzt, wie bei gute Zeiten, schlechte Zeiten irgendwelche Beziehungskonflikte ausgetragen werden. Nur guckst du das immer durch die Brille von, es ist 100% scripted, es ist einfach ein fiktives Szenario. So, jetzt bin ich ehrlicherweise nicht tief genug im Thema, um zu wissen, wie viel scripted sind denn diese durchschnittlichen Reality-TV-Dinger, aber sie spielen ja zumindest mit der Suggestion, dass es alles authentisch ist, dass nichts davon Schauspieler sind, dass das alles genau Max Mustermann und wie heißt das weibliche Pendant eigentlich? Weiß ich gar nicht genau, aber ne, Max, wie auch immer.
Wir nennen sie Marianne einfach.
Genau, so, dass das Marianne Musterfrau und Max Mustermann sind, dass es nämlich jemand ist, der genauso wie du und ich ist, dass es jemand ist, den die gleichen Sachen beschäftigen, der genau die gleiche Person ist wie derjenige, der am Ende vorm TV sitzt und sich das anguckt und das dadurch eben genau diesen Aspekt kriegt von, was du gerade beschrieben hast, ne? Dieses, hey, wie machen die das eigentlich? So, ne? Was ist da los? Wie verhalten sich andere Leute in Gruppen? Wie verhalten sich andere Leute in Beziehungen? Wie verhalten sich andere Leute in Konflikten und so? Aber eben nicht Joe Gerner, der von Wolfgang Barrow gespielt wird und offensichtlich ein Schauspieler ist und eine fiktive Rolle ist, sondern jemand, der vermeintlich ein ganz normaler Mensch ist, der, das ist ja auch immer die Illusion, ne, oder das Versprechen sozusagen, dass die eigentlich kaum wissen, dass da Kameras hängen, so ungefähr, ne? So im Sinne von, das ist hier, das ist wirklich, das ist so real, das ist 100% ehrlich und authentisch, das ist einfach nur ein Ausschnitt. Also es war damals bei Big Brother, war das ja gefühlt so ein bisschen die Prämisse, ne, zu sagen, es ist im Prinzip ein Live-Blick in das durchschnittliche deutsche Wohnzimmer. So ungefähr, ne? So, wo hinterher irgendwie hoffentlich allen klar war, weiß ich nicht. So. Ja. Aber ich glaube schon, dass die Identifizierbarkeit damit, die vermeintlich relativ hoch ist, wahrscheinlich ein großer Teil des Geheimnisses ist. Ne? Wobei ich immer noch das Gefühl habe, aber vielleicht unterstelle ich da den Leuten zu viel Böses, dass es schon immer noch sehr hochprozentig darum geht, sich als was Besseres zu fühlen. Weißt du, das ist schon ein bisschen so Katastrophentourismus-Style. Ich gucke das, mache mich über die Leute, die ich da sehe, lustig, weil die, weiß ich nicht, vermeintlich dümmer sind als ich, weil die, was weiß ich was, ne? So, dass das ein, leider Gottes, ein großer Teil dieses Konzeptes ist, dass diejenigen, die da auf dem Sofa sitzen, sich als was Besseres fühlen können, als die, denen sie dazu zugucken können. Und dazu noch bei Formaten, die ja explizit darauf zielen, wie, keine Ahnung, das Dschungelcamp oder so. Ich meine, da ist Schadenfreude oder so, ist ein wesentliches Merkmal dieser Sendung, so, dass man da sitzt und sagt, gut, zum Glück muss ich gerade keine Känguru-Eier essen oder mich von 17.000 schleimigen Larven überschütten lassen. So, voll. Zum Glück kann ich hier sitzen und dabei jemandem zugucken und den auslachen. So, ne? Und kann das man jetzt bewerten, Beispiel. Aber Schadenfreude ist ja ein total, also ne, ist ein total etabliertes menschliches Ding. So. Insofern wundert es mich überhaupt nicht, dass das total, total erfolgreiche Formate sind. Ne? Aber das führt für mich immer noch dazu, dass ich auch bis heute, ich habe nicht meinen Frieden mit diesen Formaten, weil ich das Gefühl habe, dass da wahnsinnig viel Toxisches drin hängt, auf allen Seiten. Ja. Also ganz toxisch für diejenigen, die Teil davon sind. Ich glaube auch ganz toxisch ne, im Gesamtbild sozusagen. Aber andersrum muss es als Realität anerkennen, weil es gibt wahrscheinlich nicht viele erfolgreichere und massentauglicheren Formate als die großen Reality-TV-Dinger. Ne? Insofern, so wie du schon gesagt hast, who am I to judge? So am Ende ist es give the people what they want vielleicht, weißt du?
Ja, da steckt so viel drin. Ich merke jetzt auch schon, das war eine gute Idee, das Thema zu nehmen, weil jetzt ploppt so viel auf gerade. Also gerade das, was du angesprochen hast mit dem Dschungelcamp, das finde ich auch krass, im Dschungelcamp zu sehen, dass wenn die Zuschauer können ja dann immer Menschen in diese Prüfung schicken.
Ja, genau.
Und oft werden halt anfangs fast nur Frauen reingeschickt. Hm. Und das ist irgendwie auch krass, weil du merkst, dieses, also überhaupt die Frau als als leichtes Opfer, sowieso in unserer Gesellschaft immer noch ein großes Thema, historisch gesehen sowieso. Das siehst du da halt auch und das ist auf jeden Fall ganz, ganz kritisch zu sehen, dass eben diese bestrafenden Momente und überhaupt dieser Schuld-Sühne-Komplex, den es ja irgendwie in ganz vielen Formaten gibt, aber gerade, ich glaube, das krasseste Format ist dieses, also jetzt fernab vom Dschungelcamp, wo das natürlich auch, wo dieses bestrafende Momentum eine Riesenrolle spielt, gibt es auch ein Format bei ProSieben. Das heißt irgendwie das große Promi-Büßen, glaube ich, oder so.
Ja Gott, ich habe nur den Titel mal gesehen.
Das ist auch total krass. Da werden dann quasi die Reality-Stars mit ihren eigenen Fehltaten, mit irgendwelchen Zeitungsartikeln aus der Bild oder was auch immer konfrontiert. Und die werden dann dort von, wie heißt sie noch? Die ganz bekannte Drag Queen aus Hamburg.
Olivia Jones.
Olivia Jones sitzt dann da. Natürlich als Symbol der progressiven, offenen Gesellschaft und konfrontiert dort quasi auch als Sinnbild der neuen Religion, wenn man fast so will, nämlich wir haben ja in dem Sinne keine Religion mehr, sondern das sind halt einfach neue Werte, die sich dazu erhoben haben, woran dann diese Menschen quasi gemessen werden, aber in Form einer biblischen oder eines kirchlichen Beichtszenarios sitzen sie dann da und werden dann dort mit ihren Missetaten der Vergangenheit konfrontiert und dann sollen sie dort Buße tun. Also da siehst du halt auch diese kirchlichen, religiösen Züge, die das mittlerweile hat. Also völlig krass. Das ist der eine Punkt, den ich noch sagen wollte. Und na klar, der andere Punkt ist das, was du auch angesprochen hattest, dieser soziale Abwärtsvergleich, ne? Dass der natürlich bei ganz vielen Menschen eine Rolle spielt. Aber ich finde halt eben auch, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich so krass mit den Menschen oder mit den Stars identifizieren. Ja. Also man spricht da in der Medienpsychologie von dem Begriff der parasozialen Interaktion. Heißt nichts anderes als die einseitige Beziehung zu diesen Stars, klar. Wie man es auch früher kannte mit Michael Jackson.
Heutzutage und so.
Mit Streamern, ja. Genau. Und das spielt da natürlich auch eine Riesenrolle, weswegen das, glaube ich, auch so erfolgreich ist, weil sich um diese ganzen Formate natürlich auch eine riesen Bubble gesponnen hat mit keine Ahnung, YouTube-Kanälen, mit Livestreams, wo dann sich ganze Lager bilden und sympathisieren oder eben auch nicht und man sich gegenseitig anfeindet. Also diese Anfeindungen, die im Format stattfinden, die schwappen dann über in die Fangruppierung rein. Das finde ich auch völlig krass irgendwie.
Ja, ich das ist ja auch, also keine Ahnung, man, das hat ja teilweise fast so ein bisschen was Mythologisches, ne? Viele von diesen Formaten haben ja diese ganz klassischen Charaktere dann da drin, ne? Du hast dann gefühlt den Antichrist oder den Antagonist, der Assi ist, den alle hassen. Dann hast du irgendwie den Klassenclown, der irgendwie nur lustig ist, also ich, keine Ahnung, dann hast du, jemand Unschuldiges, dann hast du jemanden, der sich vom Underdog zum absoluten Fanliebling transformiert. Also es geht ja auch ganz viel um irgendwelche vermeintlichen Transformationen und so. Mhm. Also ich glaube, das ist halt so total ein Geheimnis, warum das so gut funktioniert. Und das ist was ich bei mir total beobachte. Und deswegen glaube ich, ist es total wichtig, dass man diese Formate irgendwo differenziert. Ne? Also ich glaube, es gibt wahnsinnig viele davon, wo ich sagen würde, Alter, schaff die Scheiße ab, das tut niemandem gut. Ne? Ich merke schon auch bei vielen Formaten, und ich habe jetzt wahrscheinlich nicht ansatzweise so viele verschiedene gesehen, wie Lara zum Beispiel, aber schon so ein paar. Und ich habe da schon das Gefühl, dass einige dieser Formate meinen Blick auf dieses Thema so krass verändert haben. Mhm. Also ne, keine Ahnung, es gibt ja Formate, denen könnte man vielleicht sogar unterstellen, dass die sogar sowas Ähnliches wie einen konstruktiven Anspruch haben und genau mit diesem Modell spielen. Ne? Nämlich dieses, pass auf, wir setzen euch hier mal ein paar Leute hin, die auf den ersten Blick, werdet ihr alle da sitzen, werdet euch lustig machen, werden denken, was sind das denn für dämliche Vögel und so. Gott, total oberflächlich, total dumm und keine Ahnung, diese soziale Abwertungsgeschichte. Und dann zeigen wir euch aber, dass das eben genau nicht so ist und konfrontieren euch mit euren eigenen Vorurteilen und so weiter und so fort. Ich glaube, so explizit sagen wir mal so bewusst, funktionieren diese Formate nicht, aber ich habe das total häufig bei mir beobachtet. Ne? Mhm. Es gibt dieses sehr berühmte Format, was ich mittlerweile wahrscheinlich mit am meisten geguckt habe, Too Hot to Handle. Ja? du wirst es kennen. So. Prämisse für die Hörer, falls es jemand nicht kennt, ist relativ simpel. Es werden, weiß ich nicht wie viele, 15, 20 Männlein, Weiblein durchgemixt, Leute auf eine Insel gepackt, die alle erstmal stereotyp, klischeehaft irgendwelche Bumsgenossen sind, die einen großen Teil ihres Selbstwerts daraus ziehen, dass sie möglichst viel Geschlechtsverkehr haben, dass sie möglichst durchtrainierte Körper haben, dass sie sehr auf ihr Äußeres bedacht sind, dass sie alle Probleme haben, langfristige Beziehungen einzugehen und alle Bindungsängste haben und im Prinzip der glorifizierte Fuckboy vom Strand in L.A. sind. So, ne? Und die Mädels sehen alle ehrlicherweise aus wie das oberflächlichste Püppchen der Welt. So, das ist so ein bisschen das Setting. Turns out, die wissen gar nicht, dass sie in diesem Format sind. Die denken alle, sie sind in einem anderen Format. Das ist so eine Neuerung. Die denken alle, sie sind auf einer Insel, machen den Sommer ihres Lebens, haben 47 Mal am Tag Geschlechtsverkehr mit irgendwelchen anderen Personen, trinken viel Alkohol und haben the summer of a lifetime. So, dann kommt die wilde Konfrontation. Nein, es ist nicht so. Ihr seid bei Too Hot to Handle und das Format heißt, ihr müsst jetzt im Prinzip 3 Wochen Keuschheitsgürtel an, ihr dürft gar nichts machen. Ihr dürft keinen mehr knutschen, keinen mehr anfassen, dürft euch selber nicht mehr groß anfassen, dürft keinen Sex haben und alles verboten. Und dann ist natürlich, geht das erstmal los mit alle am Boden zerstört und wirklich kurz vor absolutem Weltuntergang und so. Naja, und dann lernst du natürlich über die Folgen diese Charaktere so kennen. Und ich habe das bei jeder einzelnen Staffel, die ich gesehen habe, ist genau das Gleiche passiert bei mir. Ich dachte am Anfang immer, ach du heilige Scheiße, was für Totalausfälle. Allesamt, wie sie da sitzen, oberflächliche, dumme, dämliche Vollhonks. So, das ist das, wie sie die am Anfang präsentiert werden. Und in nahezu jeder Staffel, nicht bei allen logischerweise, aber bei einem Großteil, passiert eben genau das, dass du merkst, dass du, je mehr du das guckst, desto mehr sympathisierst du mit einzelnen von denen und desto mehr hast du das Gefühl, du guckst dann eben doch hinter diese Fassade, die das natürlich bei all den Leuten ist. Natürlich ist das irgendwo eine Fassade. Natürlich sind da total viele Unsicherheiten und Ängste und Sorgen und Emotionen und was weiß ich was dahinter. So weit, dass ich in fast jeder Staffel früher oder später geheult habe, weil ich mich so sympathisiert habe mit irgendwem und das Gefühl habe, okay, da hat sich wirklich ein Mensch vom oberflächlichen Macho-Dulli mit einem scheiß Frauenbild, mit einem scheiß Selbstbild, mit einem schlechten Selbstbewusstsein, mit völlig seltsamen Werten zu einem Sympathieträger entwickelt, der ganz viele grundlegende Pfeiler seines Lebens hinterfragt und vermeintlich als besserer Mensch da rausgeht. Klammer zu, ist wahrscheinlich nicht so, aber das ist so diese Reise, ne, diese Character-Journey, die immer mitmachen. Und das sind dann schon so Formate, wo ich danach am Ende denke, so, was kann man daran groß aussetzen? Also, weißt du, das ist, wer bin ich zu sagen, was für eine Scheiße, was für eine oberflächliche Kacke? So, die haben dann schon fast eine Art pädagogischen Wert, teils für die Teilnehmenden, teils für die Zuschauenden. Wie viel davon wirklich existiert, I don't know. Aber das war so das, wo ich gemerkt habe, da hat sich so mein Gesamtblick auf diese Welt, auf dieses Format sehr verändert, weil man da, glaube ich, sehr genau hingucken muss. So bei sowas wie Dschungel sage ich, das ist voyeuristische Scheiße, Alter, hör auf damit. So. Mhm. Ne? Aber gefühlt sitze ich hier mit dem Inbrunst der Überzeugung und sage, es gibt einen qualitativen Unterschied, auch einen moralischen Unterschied zwischen Too Hot to Handle und dem Dschungelcamp. Ja, dass ich das mal sagen würde, hätte ich nicht gedacht. Aber ja.
Steht dann in der Memoiren irgendwann. Ja,
Zitate.net. Aber weißt du, was ich meine? Ne?
Das 100 Pro. Also nein, deswegen ist ja mal wieder unser Podcast hier ein gutes Beispiel dafür, dass es sich lohnt, einfach genau hinzuschauen. Ne? Wenn du jetzt überlegst, du denkst an Trash-TV oder an Reality-TV und ganz viele Menschen sagen affektiv, ja, nee, Bullshit, brauche ich nicht, ciao, alles schlecht. Aber auch darin, wenn man die feinen Unterschiede sucht, dann findet man sie auch und dann sieht man eben auch, dass es eben Formate gibt, wo man irgendwie für sich einen Mehrwert rausziehen kann oder wo irgendwie auch, ja, wo sich was, wo es nicht ganz so, oder wo es einfach eben nicht so schlimm ist wie bei anderen Formaten, sondern im Gegenteil, dass irgendwie auch einem was Positives geben kann. Und ich glaube, ich überlege gerade, welche Formate ich irgendwie interessant fand. Zum Beispiel jetzt gerade ähnlich wie bei dem Format, wie du es eben beschrieben hast, gibt es gerade ein Format, das heißt irgendwie das Haus der Villa der Versuchung oder irgendwie sowas, aber da geht es im Grunde darum, dass die Reality-Stars, da geht es ganz viel darum, die haben quasi so einen Startbetrag, auch wie bei Too Hot to Handle, und der verringert sich dadurch, dass sie sich an der sogenannten Kostbar, also wo die dann so Köstlichkeiten drin haben, die aber proportional relativ viel kosten, die Köstlichkeiten dort drin, also eine Flasche Sekt irgendwie 1000 Euro oder so. Mhm. Und natürlich die sich daran bedienen, die schmälern dann den Gesamtgewinnbetrag.
Ja. Ja,
und das Spannende
ja.
ist einfach, wie dann Moral verhandelt wird in dieser Show. Also das finde ich total interessant, also wer, warum, für welche moralischen Werte eintritt, wer auch bewusst auf die Moral scheißt. Das ist ja genau das, was du sagst. Es gibt diesen Anti-Helden und manche wollen auch genau das sein, weil sie wissen, dass das natürlich Sendezeit, also ne, dieser Vorwurf von Sendezeit schwingt ja auch immer mit, obwohl eigentlich alle da sind, sind halt im Fernsehen, um möglichst viel im Fernsehen sein zu können. Und trotzdem wird dann dieses Sendezeit-Argument genommen, um jemanden zu diskreditieren. Das finde ich auch immer spannend. Aber naja, das finde ich irgendwie auch interessant an Formaten, wenn überhaupt Moral ausgehandelt wird und man also da dem beiwohnen kann und sich selbst überlegen kann in dem Moment, hätte ich mich eigentlich entschieden, das meinte ich eingangs schon. Und das macht wirklich für mich coole Formate auch aus, wo es dann gar nicht darum geht, den Einzelnen zu bestrafen oder so, sondern zu schauen, wie man schafft schon Bedingungen, wie auch bei Big Brother im eigentlichen Sinne, in dem Fall mit so einer Überwachungsinstallation oder so, wie gehen Menschen mit so einer anonymen Autorität um, oder jetzt in dem Fall, wie gehen Menschen damit um, wenn sie moralisch sanktioniert werden, bei Genuss zum Beispiel, da geht es ja auch viel um, kann es jetzt kommen mit Asketismus oder mit, ne, wem fällt das leichter zu verzichten, wem nicht und welche Argumente werden vorgebracht, um dann eben doch zu konsumieren, und das ist super interessant, weil es natürlich auch in so einer Gesellschaft, in der wir gerade leben, irgendwie, ja, wie so eine Art Sozialexperiment ist, dem man dann irgendwie so beiwohnen kann, das ist einfach super interessant.
Das ist das, was ich gerade sagen wollte. Im Prinzip ist es ja ein riesengroßes Sozialexperiment, diese ganzen Formate. Ich würde ultra gerne mal mit jemandem reden, der oder die an der Formatentwicklung beteiligt ist, weil mich mega interessieren würde, werden sich diese Gedanken gemacht und wenn ja, in welchem Ausmaß? Also ich glaube ja, ich glaube, man unterschätzt total, und das ist wieder dieser, weiß nicht, fast schon dieser snobbige, elitäre Blick darauf zu sagen, nee, das ist alles nur billig Scheiße für Idioten, so. Ich glaube, man würde radikal unterschätzen, vor allem auch welche Maschinerie und welches Wirtschaftspotenzial, welches monetäre Potenzial dahinter steckt. Ich glaube, dass das sehr, sehr, sehr krass durchdacht ist und dass sich genau solche Gedanken da gemacht werden. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie zufällig ist, dass jemand sagt, komm, pass auf, zieh drei Leute nackt aus, pack die in den Wald und dann filmen wir die und drauf geschissen. Ich glaube schon, dass sich mit genau solchen Fragen sehr auseinandergesetzt wird im Vorfeld. Ne? Dieses, was sind Themen, was sind Werte, was sind Muster, die wir in so eine Gruppe mal über irgendwelche Anpassungen von Regeln und so reingeben können. Weil bei Too Hot to Handle ist ja genau das, was du beschrieben hast, ist das Gleiche. Ne? Wenn jemand sündigt und die Regeln bricht, reduziert sich der potenzielle Gesamtgewinn der Gruppe. Und es ist so spannend zu sehen, was passiert. Es ist so interessant, ne? Weil du natürlich, im Prinzip ist jedes Mal das Gleiche, das passiert das erste Mal, dann ist eine große Anklage, ne? Dann wird das abends, wird das veröffentlicht, auch immer in der großen Gruppe und so. Und dann geht's los, ne? Wie könnt ihr nur, das ist eine Frechheit, du hast mein Geld, was du damit verspielst und so. dann dreht das irgendwann, weil natürlich irgendwann mehr oder weniger jeder schon mal vom Kuchen genascht hat und den Gewinn geschmälert hat und so. Ne? Dann wird das weniger, weil du das Gefühl hast, okay, ja, vielleicht, ne, ich habe da schon auch meinen Beitrag dran und so. Dann kippt es teilweise irgendwann so, und das fand ich dann wirklich fast schon berührend, dass die sich dann untereinander teilweise so mögen, weil sich dann so echte Paare rauskristallisieren, wo du das Gefühl hast, okay, die meinen das jetzt mal ernst zum ersten Mal in ihrem Leben. Ja,
ja.
Die sind jetzt mal nicht nur am nächsten schneller Bumserei irgendwie interessiert, sondern da könnte wirklich was dabei sein. Dann fängt das häufig an, dass die anderen sich solidarisieren und sagen, ey Leute, ganz ehrlich,
ja,
Freifahrtschein, go for it. Ey, wenn ihr das ernst meint, wenn ihr euch wirklich gerne mögt, dann mach, ey. Dann verbummst die ganze potenzielle Kohle hier. Was ist ja total interessant, was da passiert. Ne?
Total.
Dann kickt wieder das Regelwerk rein und sagt, pass auf, wenn ich das Gefühl habe, dass das jemand wirklich ernst meint, dann wird das belohnt. Ja? Dann kann man auch wieder Geld in den Topf zurückgewinnen, wenn man beweist, dass man es ernst meint, dass man anders ist, als man hier reingekommen ist und so. Also das hat ja so viel... Wenn man wirklich drüber nachdenkt, hat es total viel Tiefe, obwohl das ultra ultimativ oberflächlich wirkt. Ne? Und ich glaube schon, dass das in der Formatentwicklung eingepreist ist und man sich da sehr genau Gedanken macht, warum das funktioniert und wie man ein Format aufsetzen muss, damit das bei Leuten ankommt. So.
Auf jeden Fall, denke ich auch. Also das ist auch viel zu obvious, weil jetzt gerade bei Big Brother wirkt das schon sehr, sehr durchdacht. Aber ich habe mich auch gerade gefragt, bei mir kommt so viel hoch gerade im Kopf. Also ich habe an dich eine Frage gleich noch, aber zuvor möchte ich noch quasi darüber sprechen, warum die Formate eigentlich wirklich so erfolgreich sind. Ja, fernab davon, was wir schon besprochen haben. Wenn man jetzt auf die Produktionsseite guckt, wo wir gerade schon waren, dann geht es ja auch darum, dass sie relativ kostengünstig sind.
Voll.
Also du hast einfach wirklich, klar, du hast die Gagen für die Menschen, du steckst sie in eine Villa im besten Fall irgendwo hin, mietest die, hast da irgendwelche Kameras installiert, machst ein paar sehr lustig klingende Spiele irgendwie, die auch noch anrüchig klingen ab und zu, wo so ein Haha-Moment kommen soll. Und dann geht es schon darum, dass man Leute hat, die sich da sich irgendwie durch den Schlamm wälzen und mit lustigen Kostümen bestückt sich irgendwelche Spiele hingeben. Und das war's dann irgendwie. Und das ist natürlich auch für Produktionsseite total Win-Win. Das ist für die Darsteller oder für die Reality-Stars irgendwie geil, weil die sagen, okay, wir kriegen von Mal zu Mal, je bekannter ich werde, desto mehr Gage bekomme ich. Also das ist ja irgendwie ein Riesending geworden, wo man denkt, ja, es wirkt sehr, sehr, sehr einfach und trotzdem sehr, ja, sehr ergiebig, was den Ertrag angeht, ne?
Safe, also selbst wenn man das nicht moralisch bewertet, kann man ja einfach anerkennen, dass das ein wahnsinnig gut durchdachtes Geschäftsmodell ist. So, ja. Und dass es offensichtlich der Erfolg diesen Konzepten recht gibt, weil wenn die nicht hochprozentig geguckt würden, dann wird es die nicht geben. Ne? So, das ist das, was ich vorhin am Anfang meinte mit so give the people what they want. So, am Ende kriegst du die Art Unterhaltung, die nachgefragt ist. Das ist am Ende ist es ein Medienprodukt und es ist Angebot und Nachfrage. Und wenn sowas viel geguckt wird, dann wird sowas viel produziert. So, und offensichtlich gibt es da eine Wahnsinnsnachfrage nach. Ich meine, wie viele gibt es mittlerweile? Es gibt gefühlt, weiß ich nicht, 50 verschiedene, die gleichzeitig parallel laufen, die alle funktionieren. So, natürlich, die sind saugünstig zu produzieren, aber die kommen auch alle auf Quote. Also zumindest auf ausreichend Quote, dass man sagt, okay, ja, das interessiert Leute. So, und am Ende, glaube ich, muss man das als eine Art... Ja, letztlich als eine Art Darstellungsform eines Unterhaltungsformats sehen und nicht mehr und nicht weniger. Also, und es gibt das Genre Quizshow, es gibt das Genre, keine Ahnung, was, das Genre Hochkultur und das Genre Krimi. Und ja, es gibt auch das Genre Reality-TV und das ist nicht mehr oder weniger berechtigt als die anderen. Im Zweifelsfall ist es sogar mehr berechtigt. Da können wir vermeintlich Hochkulturellen können wir uns noch so lange im Kreis drehen, weißt du? Das ist ein absolutes Massenprodukt, so wie Mark Forster funktioniert. Da kann man auch 1000 Stunden drüber reden, dass das absolut belanglose Scheißmusik ist. Ja gut, das Ding wird nachgefragt. Millionen Leute sehen das anders. Okay, dann kann ich mich jetzt irgendwie geil fühlen, weil ich mich von der Masse abgrenze und sage, ich bin aber ein bisschen besseren Geschmack, ich gucke was anderes. Oder man kann einfach mal wertlos zur Kenntnis nehmen, dass es offensichtlich eine riesen Nachfrage danach gibt.
Ja.
Und dann hat das völlig seine Berechtigung, dass es das gibt. So, ne?
Und mal by the way, ich glaube, es gibt viel mehr Menschen aus den, in Anführungsstrichen, oberen Schichten, die das auch gucken, ist aber
natürlich zugeben.
Hundertprozentig, Mann. Und ich kenne auch persönlich Leute aus der Wissenschaft, die das gucken und wo ich weiß,
Mann, das so, ist das Phänomen Bild-Zeitung.
Das ist das
Phänomen Bild-Zeitung, wo jeder immer ganz stolz erzählt, jeder zumindest, der sich so in unseren Bubbles bewegt, ja, lese ich nicht, so ein Dreck. Ja, genau, deswegen wird die, weiß ich nicht, 3 Millionen Mal am Tag verkauft oder so, weil die keiner liest, ist klar. Deswegen weißt du immer nur zufällig, was drinsteht. Also so, ne, das ist dieses leicht anrüchige, man will sich darüber erheben und sagen, nee, ich nicht, ich bin keiner davon, so natürlich lesen Top-Manager die Bild-Zeitung, natürlich gucken Soziologen auch Trash-TV, ist doch fein. Ist
so.
Ja,
du hast eine Frage. Ich habe eine Frage an dich. Wenn du jetzt Reality-Star werden würdest, ja? Also zwei Fragen im Grunde. Die eine Frage wäre, in was für ein Format würdest du denn gehen wollen, wenn du es könntest? Ja. Und Frage zwei, was für eine Strategie fährst du? Also, weißt du, wie ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Kommt total aufs Format an. Also, du kannst mir gerne schon mal drüber nachdenken, wo du mich sehen würdest, weil ich einfach nicht so viele verschiedene kenne. Also, ich kann schon mal vorweg schicken. Was ich gar nicht könnte, wäre sowas wie Dschungel, weil ich diese Prüfungen einfach nicht schaffen, weil mein Level an, was kann ich aushalten, bevor ich mich wirklich so krass ekel, dass ich einfach alles vollkotze, ist sehr gering. Also ich kann mich nicht in so einen Käfig legen und einen goldenen Schlüssel holen, wenn über mir irgendwelche Maden lang gehen, kann ich nicht. Vorbei, geh fein nach Hause. Danke, tschüss. Mhm. Ne, war nett bis hier, geh nach Hause. So, ich glaube, ehrlicherweise bei allem, was mit Versuchung zu tun hat, egal in welchem Kontext, ob das jetzt Essen ist, ob das irgendwie irgendwelche sexuellen Geschichten sind, abgesehen davon, dass das bei mir sowieso kein Thema ist, kann ich, glaube ich, ganz gut. Also ich glaube, ich wäre gut darin im Zweifel, also gut im Sinne von, eben im Spielregelsinne gut, das einfach nicht zu machen. Ich kann mich da komplett disziplinieren. Also so, wenn du mir sagst, hier, du bist im Haus der Versuchung und da sind, keine Ahnung, ist das leckerste Essen EU West, aber ey, die Regel ist es nicht, ja, dann esse ich es nicht. Okay, fair.
Okay.
Also das könnte ich, ne? Ob das dann das ist, was sozusagen vom Zuschauer nachgefragt ist, sprich, wäre man damit erfolgreich? Glaube ich nicht. So, also ich glaube, erfolgreich sind halt logischerweise die, die irgendwie so ein bisschen charakterliche Tiefe und Polarisierung irgendwie mit sich bringen. Ob ich da der Richtige wäre, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, keine Ahnung, würde ich grundsätzlich, wo ich nie mitmachen würde, wäre sowas wie der Bachelor. So, also selbst wenn ich jetzt Junggeselle wäre.
Du wärst aber ein geiler Bachelor, doch.
Und das auf der Suche wäre, ich wäre durchschnittlich solider Fang wahrscheinlich, aber dieses Szenario, also da zu stehen und dann geht eine Tür auf und dann kommen da irgendwie 15, 20, 30 Ladies rein und sagen alle, haben sich alle innerhalb von 30 Sekunden komischerweise schockverliebt in mich. Oh, surprise. Also da würde ich durchdrehen. Mal abgesehen davon, dieses jeden zweiten Tag irgendwem wirklich vermeintlich sehr hart verletzt, indem man sagt, ich habe heute leider keine Rose für dich. Das würde mein empathisches Ich einfach niemals rüberbringen. Ich würde auf eigene Kosten noch Rosen kaufen, damit ich jeden Abend allen Rosen geben kann, selbst denen, die ich nicht mag.
Also läuft
die
Show nicht. So. Du kannst nicht jeder eine Rose geben. Ich weiß.
Deswegen wäre ich da völlig falsch. Ja, ich glaube, ich wäre schon wahrscheinlich ganz gut auf einer Content-Entertainment-Seite in diesen klassischen Formaten, wo du irgendwie... Also banal, bei Big Brother, glaube ich, wäre ich sehr gut gewesen, wahrscheinlich. Weil so in einem Setting, wo du jetzt nicht groß heftige Spiele machen musst, sondern einfach viel sitzt und quatscht und vielleicht ein bisschen unterhaltsam bist und man irgendwie das Gefühl hat, da ist jemand, der ist ein bisschen weniger langweilig als die anderen. Da, glaube ich, würde ich mir jetzt schon Chancen... Also ich glaube, ich komme wahrscheinlich relativ sympathisch rüber bei vielen und das hilft ja so, ne? Also ich glaube, ich wäre der lustige Sympathieträger in den meisten Formaten. Wobei dann andersrum gewinnen, glaube ich, meistens eher die, weißt du, diese from Zero to Hero, weißt du, die so eine krasse Transition haben, das ist, glaube ich, sozusagen das Erfolgsrezept, ist es am Anfang so ein bisschen unscheinbar zu sein und dann auf einmal so wie Phoenix aus der Asche zu sein, der auf einmal doch viel farbiger und weniger grau ist, als man gedacht hat. Ich glaube, so müsste man es machen, aber wo würdest du mich denn sehen? Und also wo würdest du dich sehen, logischerweise?
Also ich sehe dich auf jeden Fall, also beim Bachelor war ich sofort in Love, da dachte ich, habe ich schon so ein Werbeplakat in Hamburg gesehen.
Ja, auf
es gibt jetzt mittlerweile die Bachelors.
Es gibt immer zwei jetzt. Ja,
genau,
ja.
Und du wärst halt so so akkurat in so einem grünen Anzug sehe ich dich, ja, und dir würden die Herzen zufliegen. Also du wärst mein absoluter Lieblings-Bachelor, würde ich feiern.
Bitte
und
nicht.
Ich würde, tatsächlich gibt es ja auch Pärchenformate und ich sehe dich und Leonie mega stark. Also es gibt zum Beispiel sowas wie Good Luck Guys oder so, da sind dann da irgendwie, das sind nicht unbedingt Pärchen, aber einfach so ein Team, ja.
Oder mein Mann kann, das gibt's doch auch.
Oder so, genau,
mein Mann kann, was der Mann macht.
Sowas. Und da sehe ich euch komplett so. Oder da sehe ich, ich glaube, ihr könnt euch gut einschätzen. Oder ich glaube, ihr würdet dort auch aufgrund Leonie mit ihrer Sportlichkeit, überhaupt auch du mit deiner Intelligenz, mit, also ihr beide wärt, glaube ich, ein super krasses Couple, wo ihr, glaube ich, echt gute Chancen hättet zu gewinnen. So. Also bei sowas würde ich euch auf jeden Fall sehen.
Ja, bin ich dabei. Ich glaube, mein Mann kann, wäre katastrophal, weil Leonie mich wirklich bei solchen Sachen unglaublich überschätzt. Also vor allem bei den körperlichen. So, also ich liebe ja dieses Format, ne? Das zum Beispiel auch, das ist ja ein wahnsinnig klug durchdachtes Format, wo so viel drin steckt, wo so viel über, keine Ahnung, über Selbstvertrauen, über Selbsteinschätzung, über Beziehungsdynamik und so drin steckt. Ne? Dieses, ey, ich habe da schon so geile Szenen gesehen, wo du ja reihum, also für die, die es nicht kennen unter euch, ne, in der Regel sitzen die Frauen quasi, die spielen gegeneinander, die Männer sind schallisoliert irgendwo, also die können nur hören und können nicht reden, sind in irgendwelchen Glascontainern. Da wird eine Aufgabe gestellt, Beispiel, wie viel Klimmzüge kann dein Mann? Und dann muss man wie am Pokertisch quasi reihum sich hochbieten und sagen, ey, mein Mann kann 4. Und dann kommt Ursula und sagt, mein Mann kann auf jeden Fall 5. Und dann, was ja immer passiert, ist, dann kommt irgendwie Saskia und sagt, mein Mann kann 140. Und du denkst immer, warum denn? Und dann siehst du, also wieso? Geh doch mal auf 7 oder so und nicht auf 90.
Nee, mein Mann macht das.
Naja. Und dann siehst du immer dahinter den Mann, der die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und weiß, ich kann vielleicht 12, Fräulein. Wie kommst du auf 90? Oder es ist herrlich. Das ist wahrscheinlich sogar mein Lieblingsformat und ich würde das sau gerne mit Leonie spielen. Ja. Wobei wir, glaube ich, sie würde mich maßlos überschätzen. Aber es würde große Freude machen. Wo würdest du denn hingehen? Wo würdest du dich sehen, Brudi?
Oh, gute Frage. Lara und ich fragen uns auch oft, wie wir in so Pärchenformaten wären.
Ja.
Und
ich glaube, wir wären sehr gut da drin.
Es kann sein, ich bin aber auch, also was so Schätzen angeht, bin ich auch unglaublich schlecht, aber ich glaube, wir wären auch nicht verkehrt. Also da würde ich uns auch schon sehen. Würde ich jetzt solo oder würde ich jetzt alleine in ein Format gehen? Boah, schwierig. Also ich glaube, wäre ich jetzt Single, wäre ich auch kein guter Kandidat in einem Dating-Format, weil ich glaube, ich wäre einfach viel zu nett und zu lieb. Ich würde einfach also der für alle Verständnis hätte, mit jedem quatschen würde, ich wäre immer der einfach nie gezeigt werden würde. Es gibt ja auch so Reality-Stars, Anführungsstrichen, die sind dann da, aber die werden nie gezeigt, weil die einfach zu langweilig sind. Und genau, ich glaube, ich wäre einfach, ich würde dann eher auch sowas wie, was du gerade meintest, mein Mann kann oder so, da würde Lara Lara würde, glaube ich, zu defensiv spielen und wir wären früh raus, aber trotzdem hätte ich Lust, das
auszuprobieren. Lara würde immer sagen, was? 3 Liegestütze kann der auf keinen Fall. Und dann würdest du zu denken, hä?
Ja, ist so. Ich weiß nicht, also ich hätte schon Bock, ein Format zu machen, wo es um so Challenges geht. Deswegen ist das Format eigentlich cool. Das muss ich auch sagen, finde ich an Reality-Shows mit am coolsten, wenn es irgendwie ein echt coole, innovative, manchmal gibt es einfach sehr coole Spiele, wo ich mir denke, hey, geile Idee, so, wie seid ihr drauf gekommen? So, ne? Muss man auch mal Shoutouts rausgeben. Das muss auch Bock machen, sich diese Spiele auszudenken. Ne? Das muss auch
voll
sein.
Wie würdest du dich verhalten, wenn du bei Big Brother wärst? Also wenn das wirklich das klassische Ding, es gibt gar nicht groß was zu tun, sondern es gibt eine Gruppe, 15 Leute, 20 Leute oder so. Hast du ein Gefühl dafür, welcher Charakter du wärst? Bei mir ist, glaube ich, relativ klar, auch wenn ich das manchmal gar nicht mag an mir. Ich glaube, ich wär der relativ Laute, der halt ganz viel über Humor versuchen würde, so eine Rolle in der Gruppe zu finden, weißt du? Also ich bin ja eigentlich jemand, der überhaupt nicht gerne im Mittelpunkt steht. Mich stört es, mich stört es eigentlich schon, aber ich bin jetzt eigentlich nicht derjenige, wo ich sagen würde, hallo, hier bin ich, guckt mich an, lass mich irgendwas machen und der total von sich überzeugt ist. Aber ich glaube, ich würde wahrscheinlich auch so ein bisschen aus Unsicherheit und Mangel an Alternative einfach versuchen, so das Label, ach der, ja, das ist der Witzige. Weißt du? Das würde ich, glaube ich, versuchen, mir bewusst oder unbewusst versuchen, mir zu erarbeiten, dass man so ein Etikett hat, weil darum geht es ja, ne? Das ist ja dieses oberflächlich toxische.
Du brauchst Charakter.
Der Dumme, der, weiß ich nicht, die Geschminkte, der so und so. Und ich würde, glaube ich, versuchen, der Lustige zu sein.
Ja.
Weißt du, hast du ein Gefühl, was du machen würdest? Wärst du igelmäßig weg oder würdest du auch sagen, ich bin der
Ich glaube, ich wäre schon eher der verständnisvolle, ruhige, aber in gewissen Situationen würde ich ganz klare Kante zeigen und dann so ganz klar meine moralische Vorstellung davon kundtun. Aber weil ich das so selten mache, würden alle Zuschauer denken, Alter, krass, das sind halt die Leute, wo man sagt so, stimmt, Alter, endlich mal einer, der es sagt, so, aber der sagt das so selten, das muss schon stimmen, so ungefähr.
100 Pro. Digga, 100 Pro.
Ja.
Ey, du wärst genau der, wenn einer aus der Gruppe so ein bisschen ausscheren und so ungerecht wäre oder so, weißt du?
Ja,
und
ja,
irgendwie,
genau,
keine Ahnung, sich zu viel Nutella raufschmieren würde, als ihm eigentlich zusteht. Und alle so sagen, ja, finden wir irgendwie kacke, aber keiner spricht's an. Ey, dann kommt Conny raus und sagt, ja, ich find's wirklich scheiße, was soll das? Und alle so, ja, Mann, endlich sag's mal einer.
Ja, ja, genau.
Der wär's.
Aber dann, so, aber dann, das darf nicht so oft passieren. Das darf nur so in ganz, ganz, da muss ich mich echt zusammenreißen, dein Spaß. Also so wahrscheinlich. Aber das führt mich auch noch zu einem Take, den ich vorhin hatte. Nämlich, ich hab schon länger sitze ich gedanklich an so einer Horizonttheorie, ja. Also, dass man natürlich darin gewillt ist, sich als Reality-Star sich einen Horizont aufzubauen, vor dem man dann etwas tut, was von dem Horizont abweicht, dann ist der Kontrast relativ groß und dann, dann gewinnst du die Zuschauer, Zuschauerin, 100%. Oder? Das kann man doch schon so sagen, oder? Gibt's wahrscheinlich 100%. Schon, keine Ahnung.
Aber ist 100%. So. Ich glaube nur, dass die Leute das nicht bewusst, also ich unterstelle ihnen, das ist vielleicht total anmaßend, aber ich glaube, die meisten machen das nicht bewusst. Ich glaube, das ist ja klassischerweise das Verona Pot oder damals Verona Feldbusch Phänomen. Die hat ja einen Horizont im Sinne von eine Marke, eine Brand aufgebaut, die auf der Annahme, dass sie wahnsinnig dämlich ist, aufbaut. Ja? Die hat ja immer nur versucht, dumm zu wirken im Fernsehen. So. Und wenn die dann irgendwann, das hat die relativ selten gemacht, aber dann irgendwann mal in vermeintlich ernsten Formaten sitzt oder bei Wer Millionär ist und auf einmal doch gar nicht so holzbräsig ist, dann kickt halt dieser Effekt total rein.
Ja.
Ach krass, ich dachte mal, die ist ja gar nicht so dumm. Das ist ja wow. So, ne? Und ich glaube, dass klar, rein spieltheoretisch, wenn du sagst, ich gehe jetzt in Format X und ich möchte gewinnen, dann ist das der Weg. Dann musst du Erwartungen setzen, die ganz klar sind und die dann so punktuell auf einmal brechen und dann auf einmal stellen die Leute fest, was? Das hätte ich ja nie gedacht. Der war doch ganz anders. Der war doch immer so oberflächlich. Jetzt weint der auf einmal, der Muskelprotz. So, das gibt's ja gar nicht. Der hat ja doch Gefühle. So, ne?
Ja,
also
genau.
Ich glaube, das ist hundertprozentig. Also rein spieltheoretisch ist das der Weg. Du musst mit einem Image reingehen, das die ersten paar Tage wirklich immer wieder befeuern, dass die Leute dich absolut in eine Schublade packen können und das Gefühl haben, den kann ich greifen, ich weiß genau, wie der ist, und dann damit radikal brechen. Dann bist du erfolgreich. Dann, das ist hier eigentlich an alle Reality-Stars da draußen oder Möchtegerns. Das ist die Formel. Dankt uns später.
Ja. Wir machen uns selbstständig, Bruder.
Verdient gutes Geld. Wir machen Consulting für Reality-TV-Stars. Wirklich. Das ist so geil. Kommt Daniela Katzenberger und sagt, Conny, ich habe wieder eine Einladung. Format XYZ. Ich muss nackt auf den Bahamas mich in eine Spinne verlieben. Wie mache ich das? Und dann schreibst du ein Konzept und sagst so, Schritt 1, Punkt. Das wäre es eigentlich.
Ja. Stellt das, also ich wette, diese Gespräche gibt es gar nicht so selten in irgendwelchen Hinterzimmern oder in irgendwelchen Agenturen. Und wahnsinnig lustig, muss man schon sagen. Crazy.
Ja, also was ich gerade gucke, um das langsam in die Aktualität zu finden, ich gucke gerade Kaulitz Hills tatsächlich. Ne? Das ist, also ich weiß nicht, ob wir das noch in diese Kategorie mit reinnehmen würden. Ich glaube, in Reality TV gehört es im Prinzip eine Art Dauerdokumentation über Bill und Tom Kaulitz. Und das war am Anfang auch so. Wobei, der Zeitraum ist kürzer. Also ich bin mittlerweile lernfähiger. Ne? Vor ein paar Jahren hätte ich zwei Staffeln lang gesagt, nee, gucke ich nicht. Und dann hätte ich es irgendwann geguckt und hätte es geil gefunden. Mittlerweile sind es nur ein, zwei Folgen, wo Leonie immer fragt, ja, ich gucke Kaulitz Hills, willst du mitgucken? Und ich sage, ja, weiß ich nicht, nee, gib mir irgendwie, interessiert mich nicht. Was interessiert mich? Das ist immer mein erster Gedanke, ist immer, was interessiert mich das Leben von zwei Menschen, die ich nicht kenne? Egal, ob die berühmt sind oder nicht. Weil das ist bei mir so, für mich ist Berühmtheit ist irrelevant, ist mir egal. Ob da jetzt Bill und Tom Kaulitz sitzen oder Brad Pitt oder Max Mustermann oder Erika vom Rewe um die Ecke, hat für mich keinerlei Wert. Also Bekanntheit ist für mich ein Nullwert. Hat für mich nichts. So, bei Leonie völlig anders. Bei Leonie ist, wenn jemand berühmt ist, dann ist mir also alles dann... Pff, so, ne, dann wird dem schon alles andere so ein bisschen untergeordnet. Deswegen ist das irgendwie, ist das total interessant. So, und dann habe ich die ersten 1, 2, 3 Folgen nicht geguckt und bin dann ist wirklich ganz prototypisch dann irgendwann mal abends nach Hause gekommen und es lief und ich dachte so, ja, gucke ich mit, ja, boah, nee, weiß ich nicht, interessiert mich irgendwie nicht. Aber dann guckst du trotzdem mit einem Auge hin, hat handgestoppte, weiß ich nicht, 3 Minuten gedauert. Ich bin der größte Fan. Ich lieb's. Ich liebe es von A bis Z, weil das einfach... Also A ist das wahnsinnig gut produziert, weil das jetzt nicht klassisch Reality-TV ist, aber es geht auch wieder in diese Richtung. Da sind zwei Charaktere, die irgendwie interessant sind, in denen man sich teilweise wiederfindet, in denen man sich teilweise nicht wiederfindet und gerade darin irgendwie der Reiz liegt. Die haben eine total liebevolle und besondere Art miteinander. Das ist genau das Gleiche eigentlich. Ne? Das ist theoretisch in der Blase, es ist völlig absurd, wenn ich mich dabei zugucke, das zu gucken, weil ich denke, die interessieren mich eigentlich nicht. Ich höre weder deren Musik, noch interessiert es mich, ob die berühmt sind oder nicht, noch interessiert mich, wie die Beziehung zu Heidi Klum ist. Von ist mir alles völlig egal. Aber irgendwie hat doch nicht. Irgendwie trifft es trotzdem einen Punkt. Und das machen diese Formate so gut, finde ich, dass sie es schaffen, irgendeinen Punkt in dir zu treffen, den du manchmal gar nicht selber benennen kannst. Aber irgendwie ist der da und dann bist du da drin. Und dann heulst du irgendwann, weil Kevin und Emily bei Too Hot to Handle irgendwann geheiratet haben und dann googelst du noch und dann kriegst du, weiß ich nicht, 3 Monate später mit, dass die sogar geheiratet haben und ein Kind bekommen und immer noch zusammen sind. Und dann sitze ich hier und bin glücklich wegen Kevin und Emily. Hier, ist doch mental eigentlich. Ist doch Wahnsinn. Ja,
ist krass. Genau, ich glaube auch, bis zu einem gewissen Punkt ist das irgendwie nice und aber gleichzeitig irgendwann, also wo ist die Grenze, ne? Also irgendwann wird es ja auch ein bisschen creepy, denn, also wo ist die Grenze? Irgendwann sind dann Menschen so hart mit diesen Stars irgendwie verbandelt oder halt in dieser parasozialen Interaktion und heulen dann, weil Leute aus dem Format fliegen und dann wird es, ab einem gewissen Punkt wird es ja auch ein bisschen creepy. So, wo
natürlich, natürlich.
Das ist halt krass, so, ne? die Grenzen natürlich fließend, aber das ist schon, das gibt es halt auch, ne?
Ja, also ich glaube, spätestens da, wo man merkt, dass wirklich die eigene emotionale Welt spürbar beeinflusst davon ist, was mit dieser Person passiert, dann hat man die Grenze, glaube ich, schon überschritten. Ja. Jetzt könnte man fairerweise, wenn zwei Frauen diesen Podcast oder unsere beiden Partnerinnen diesen Podcast machen würden, dann könnten sie uns den Spiegel hinhalten und sagen, naja gut, ihr habt 4 Stunden schlechte Laune, wenn es bei Kickbase nicht lief, wenn ein fiktiver Fußballer nicht gut gespielt hat. Und ich hätte relativ wenig Argumente dagegen. Das wäre ähnlich entwaffnend. Insofern muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein. Aber ja, das ist total so. Dieses Parasoziale ist, das ist auch total, glaube ich, noch total untererforscht, weil es einfach ein sehr neues, also theoretisch kein neues Phänomen, aber dadurch, dass das Berufsbild des Streamers und des extrem großen Streamers dann doch relativ neu ist, ist man da, glaube ich, noch nicht ganz mitgekommen, was das eigentlich bedeutet, ne? Und wie viele Leute da in ganz, ganz ungesunde Beziehungen rauschen, die sich privat verschulden, weil sie ihren Streamer unterstützen wollen, weil sie da sogar noch irgendwie Kohle spenden und so, weil sie da irgendwie eine komische Form von Zuneigung und im Zweifelsfall Liebe oder so ähnlich empfinden, was halt völlig absurd ist eigentlich. Ich glaube, dass das noch ein Thema ist, was mit Sicherheit auch euch Soziologen irgendwie die nächsten paar Jahre noch mal ein bisschen beschäftigen wird. Also nicht immer gesund, mit Sicherheit nicht, ne?
Ja, Mann. Aber insgesamt muss ich sagen, super, super spannender Ritt mal wieder durch die Welt des Reality-TVs und da ploppen jetzt schon wieder 1000 neue Themen auf, aber ich würde sagen, wir sind da durch eine ganz interessante Achterbahn gedüst. Wenn du jetzt daran denkst, wenn du jetzt daran denkst, was für ein Tier wäre das perfekte Reality-TV-Tier? Was wäre das?
Das ist eine gute Frage. Müsste es jemand sein, um in der Logik zu bleiben, ein Tier, was sich völlig anders verhält, als du es erwartest, weißt du? Also ein Tier, was total gefährlich aussieht, es aber eigentlich überhaupt nicht ist. Oder ein Tier, was total niedlich aussieht, eigentlich aber ultra gefährlich ist, weißt du? Ein Tier, was total mit Erwartungen bricht, wo sozusagen Charakter und Erscheinung total miteinander brechen. Da müsste ich aber noch einen Moment drüber nachdenken, weil da gibt es auf jeden Fall welche. Es gibt ja viele Tiere, wo du irgendwie denkst, oh, putzig, und dann so. So, hab ich nicht kommen sehen. Oder auch andersrum, Tiere, wo du denkst, ach du heilige Scheiße, und dann kommt das kleine Biest so angedödelt und ist so tiefenentspannt. Ne? Ja. Irgendwas in die Richtung. Müsste ich wahrscheinlich im Nachhinein noch mal ein bisschen googeln.
Ja, lasst euch überraschen, wir werden ein Tier finden.
So ist es.
Ich danke dir auf jeden Fall von Herzen, Brudi, für die digitale Stunde, die wir zusammen hier verbracht haben.
Ganz meinerseits. Und
sage euch Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann wieder zur Folge Nummer 19 in hoffentlich nicht allzu langer Ferne und wünsche euch auf jeden Fall erstmal ein fröhliches Dahinfließen bei den tropischen Temperaturen da draußen und ja, sage bis bald.
So ist es. Und jetzt ab vor die Glotze mit euch. Gibt genug zu gucken da draußen.